mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Noch dreimal mit den Waffeln einer Frau, dann ist die große Sommerpause. Aber Freunde, wir lassen euch doch nicht im Stich, oder?
Ja, weil du halt so schlau bist und die Gespräche mit deinen Lieblingspromis, also die du vor den Aufnahmen der Waffeln geführt hast,
ja,
einfach mitgeschnitten hast.
So, und das haben wir denen nämlich gar nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Wir haben Wahnsinnsmaterial, sage ich mal, zusammengestellt. Frühstück bei Barbara nennen wir es jetzt einfach mal. Und da war Matthias Schweighöfer dabei, Jan Delay, Max Mutzke, Ilka Bessin. Und diese Spezialgespräche, die kriegt ihr zu hören, bis wir dann Anfang September mit der 300. Folge wieder da sind. Und da gibt's dann einen großen Überraschungsgast. Also wir wollten euch ein bisschen Lust auf diesen Sommer machen und wir hoffen, das ist gelungen.
Bestimmt. Und jetzt kommen wir aber zu dem Mann, der quasi draußen auf der Verpackung hier steht, nämlich
Hugo Egon Balder. Und der Herr Balder, wie ja, die Hella von Sinn ja immer sagt, Herr Balder, mich befällt eine bleierne Müdigkeit, Herr Balder. Herr Balder, der war für mich zusammen mit Hella von Sinn wirklich ein, wie soll ich sagen, ein Gespann, die fand ich so toll kennenzulernen damals, war so Anfang der 2000er. Mhm. Ich konnte es nicht fassen, dass ich mit denen zusammen in einem Studio sitzen darf, weil ich die von Alles Nichts Oder schon kannte, ja, und so lustig fand.
Das verstehe ich. Und Hugo Egon Balder, muss man ja sagen, da kriegt man immer das, was draufsteht. Ne? Immer ja, ehrlich, macht einem nichts vor, auch in diesem Gespräch jetzt immer 1:1 eine echte Legende, und zwar aus Gründen, finde ich.
Ja, und völlig tiefenentspannt.
Ja.
Also keinerlei Ambitionen und trotzdem alles geschafft. Ja. Ideale Mischung, strebe ich auch an. Jetzt freuen wir uns auf die Waffeln einer Frau heute mit Hugo Egon Balder. Viel Spaß. Der Mann, der heute bei uns ist, ist ein absolutes Phänomen, weil sein Hüftumfang hat sich seit 50 Jahren nicht verändert. Seine Frisur allerdings leider auch nicht. Er ist schon über 100 Mal umgezogen, hat sich aber nie umgezogen. Hugo Egon Balder ist bei uns. Juhu.
Ja, ist alles gut, wunderbar. Guten Morgen. Ja, ist alles prima. Ja, das stimmt nicht. Mein Hüftumfang hat sich verändert. Also nicht der Bauchumfang hat sich verändert.
Ja, aber wenn die Hüfte schmal bleibt und der Bauch wird dicker, das ist fast noch schlimmer. Wie wenn alles gemeinsam wächst.
Ja, aber die Hüfte kann ja nicht dicker werden. Es kann ja nur das Fett kann ja nur dicker werden,
ja,
auf der Hüfte.
Ja, also erzähl mir nichts von dicker Hüfte. Da kann ich wirklich in der ersten Reihe mitreden.
Ist wahr. Mhm. Steht dir aber gut, finde ich.
Nee, wir haben uns lange nicht gesehen. Du, ich bin
wir haben uns lange nicht gesehen.
Ich bin ein Strich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in Gulli rutsche.
Hast du abgenommen, ja?
Nein, überhaupt nicht. Wir wollen nicht über meinen Körper sprechen, Hugo.
Warum nicht? Das wäre doch mal ein interessantes Thema.
Heute sind wir hier feierlich zusammengekommen, um über deinen Körper zu sprechen.
Ist wahr. Na, dann geht das schnell. Dann bin ich in 2 Sekunden fertig und dann lege ich mich wieder hin. Ja, na gut.
Nein, ich wollte eigentlich gar nicht um den Hüftumfang sprechen, sondern ich habe ja auch gesagt, du seist ja häufig umgezogen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, 100 Mal umgezogen. Was ist das mit dem Umziehen? Stimmt das wirklich?
Ja, ich bin früher, naja, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber früher bin ich, ja, ich glaube, ich habe in Berlin alleine in 700 Wohnungen gewohnt, bevor ich dann wegging. Ja, das war schön, das war mein Hobby, Umzug.
Ich verstehe das, kannst du mich bitte anrufen, wenn es rein statistisch müsste es ja in 2 bis 3 Wochen wieder soweit sein.
Nein, jetzt nicht mehr, es reicht.
Würdest du sagen, du bist angekommen?
Könnte man so ein, ja, doch, würde ich sagen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch in einem Alter, da wäre es auch mal nötig langsam, ne?
Mhm.
Oder, ne?
Ja, wobei, empfindest du dich heute anders als vor 20 Jahren?
Also körperlich schon, weil wenn du morgens aufwachst und du musst erstmal gucken, ob noch alles vorhanden ist bei dir und alle, ob die Gliedmaßen alle noch auch bewegungsfähig sind,
da
schon. Aber ansonsten, weiß ich nicht, nö, an sich ist alles wie immer so.
Also ich habe ein Selbstbild von mir, das ist ungefähr stehen geblieben mit 20 oder 25, würde ich mal sagen. Und ich erschrecke natürlich manchmal, wenn ich ins Schaufenster gucke, weißt du, wenn du so schnell irgendwo vorbeiläufst, denke ich mir, ach ja, scheiße, so sehe ich ja jetzt aus. Ich sehe mich immer noch fast so kurz nach dem Abitur.
Ja, dann mach das doch wie früher. Renn so vorbei, guck rein und sag, du darfst. Und dann gehst du wieder weiter.
Du darfst. Ich will so bleiben, wie ich bin.
Genau.
Du
genau. Ja, das, ja, immer sagen, das ist dann sehr schön. Das hilft dann auch ungemein, ja. Ja, nee, das Einzige, was mich so ein bisschen, also ich meine, gut, das ist ja auch dem Alter geschuldet, aber ich hatte einfach früher mehr Haare auf dem Kopf. Und das ist schade. Ich hätte gerne noch mehr, aber ich würde mir nie irgendwas einpflanzen oder verpflanzen lassen. Das würde ich nie in meinem Leben tun. Aber aber das ist schade, dass im Alter die Haare dann dünner werden. Das ist schade an sich.
Ja.
Ich bin so ein Haarfetischist.
Ah, wirklich, ja? Also,
ja,
mir macht es gar nichts aus, wenn Männer wenig Haare haben. Ich finde eher viel Haar ein bisschen schwierig. Wenn die so sehr viel Haare auf dem Kopf haben, da habe ich nicht so ein Interesse. Aber gut, sexuell zwischen uns beiden, das hätten wir jetzt auch, das ist jetzt eh der Zug abgefahren, würde ich
das
mal sagen.
Das ist gelaufen, nein, das lassen wir sein.
Das lassen wir jetzt sein.
Vorm Krieg wäre das noch eine Erfahrung gewesen. Bitte.
Jetzt zieh mich da nicht mit rein. Bitte, ich bin ein deutliches Nachkriegskind.
Ja, ist in Ordnung, ist gut.
Aber erzähl mir von Berlin, als du 700 Mal umgezogen bist, das waren WGs, oder? Das waren ja keine Penthäuser, die du da bewohnt hast.
Nee, es waren keine Penthäuser. Ich habe nur einmal in der WG gewohnt, gleich am Anfang, als ich von zu Hause weg war. Da war ich auf der Schauspielschule, habe ich in der WG gewohnt. Das war aber auch nicht so lange. Ich kann dir auch sagen, warum das nicht so lange war. Weil wir in dieser Zeit natürlich gekifft haben. Mhm. Und ein Kollege von uns, der ist dann umgestiegen auf härtere Drogen.
Oh,
und
okay.
Der ist leider auch verstorben.
Ja.
Und da habe ich dann gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und dann bin ich da weg. Und dann habe ich nur noch in eigenen Wohnungen gewohnt.
Und wie hast du es finanziert?
Das ist eine gute...
Nee, das kann einem... Ist das nicht irre? Findest du nicht auch rückblickend, dass man nicht versteht, wie man es alles geschafft hat? Also mir geht es so, dass ich mich frage, wie habe ich das alles eigentlich hingekriegt?
Nein, ich weiß das schon, wie ich das gemacht habe. Ich habe nebenbei, als ich auf der Schauspielschule war, habe ich nebenbei gejobbt. Ich habe Plakate gemalt, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe Wäsche ausgefahren, ich habe alles Mögliche gemacht. Und dann bin ich ja ans Schillertheater gekommen mit 1973 und verdiente 800 Mark brutto im Monat.
Aber damit konnte man da ganz gut leben?
Da hätte man gut leben können, wenn man nicht für 650 Mark ein Apartment auf dem Kudamm gehabt hätte.
Aber Kudamm war damals halt auch schon super, gell?
Ja, das war sehr schön, ja. Aber ich hatte das große Glück, dass ich im Schillertheater einen Kneipenwirt hatte, den Fritz Röder. Da durfte ich dann immer essen und der hat dann immer angeschrieben.
Mhm. Und
der hat
und
auch
am
so
Ende
lange
des Monats gestrichen.
Nee. Der hat so lange angeschrieben, bis ich mal wieder irgendein kleines Fernsehen hatte oder ein Synchron hatte und dann bin ich hingegangen und habe bezahlt.
Ja.
Also ich habe für Essen habe ich damals nichts ausgegeben.
Ja,
also doch schon, aber dann erst später.
Ja, aber das ist doch toll, dass das alles funktioniert. Meinst du, das geht heute noch? Meinst
Nein.
du, so eine Art zu leben funktioniert heute noch?
Nein, weil das auch keiner mehr in dem Alter auch so möchte, denke ich mal. Oder viele das nicht so möchten.
Was heißt in dem Alter? Du warst doch total jung damals.
Das sage ich ja. Also wenn ich heute, guck mal, meine Kinder sind jetzt, wir werden 23 und 24, die haben eine völlig andere Auffassung, auch was das Leben angeht an sich, als wir damals. Das ist auch völlig klar, weil die in einer anderen Zeit aufgewachsen sind.
Mhm.
Und bei uns war das damals alles, es gab ja, wir hatten ja nichts, nicht? Es gab kein Internet. Wir haben uns noch verabredet. Und wer kam und wer nicht kam, kam nicht. Und es
aber
war sowieso eine andere Stimmung.
Alle. Jetzt mal ganz
die kamen alle.
Die kamen. Ich habe ja auch immer am Fischbrunnen am Marienplatz in München gewartet. Ja, damals übrigens noch ohne Kontaktlinsen, weil ich hatte noch keine Kontaktlinsen, wollte aber meine Brille auch nicht aufsetzen. Die war ja -7 und sehr dick. Deswegen stand ich blind am Fischbrunnen am Marienplatz und habe dann gewartet auf den Jungen, mit dem ich mich verabredet habe. Und der kam.
Und
ich habe den zwar erst gesehen, als er wirklich ganz nah vor mir stand, weil ich hatte sehr
starke
Sehbeeinträchtigung. Nein, aber er kam und das war, da rief man auch nicht an und sagte, ich komme später oder ich schaff's nicht oder so, sondern das war total zuverlässig.
Ja, das war halt so, nicht? Das war so. Das war halt eine andere Zeit, die war auch nicht besser, die war nur anders. Mhm. Und da hatte man machte sich auch keine Sorgen. Also ich habe mir mit 23 überhaupt noch keine Sorgen gemacht über mich oder wie ich das finanziere. Es lief alles irgendwie. Heute ist das alles ein bisschen anders geworden.
Wann hast du angefangen? Weil bei mir war mit 30, das weiß ich noch, du warst ja ganz nah dran noch, als ich 30 wurde. Das war 2004. Da haben wir uns ja noch regelmäßig gesehen in allen möglichen Shows. Da wusste ich so, scheiße, jetzt kannst du nicht mehr sagen. Ach, ich bin noch so klein, das wusste ich nicht und so. Sondern ich dachte, mit 30, da muss ich jetzt erwachsen werden.
Mhm.
Hattest du es auch?
Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich hatte es nie. Ich bin auch heute noch nicht erwachsen.
Du hast ja spät deine Kinder gekriegt eigentlich, spätestens
ja,
dann.
Ja, mit 50. Mein erstes Kind kam, als ich 50 war. Nee, ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Ich hab nie drüber nachgedacht, bin ich jetzt erwachsen, bin ich nicht erwachsen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich immer noch nicht erwachsen.
Ja.
Also in bestimmten Sachen. In manchen schon, aber in vielen Sachen nicht. Ist auch gut so. Man sagt ja immer, das Kind im Manne. Das ist so. Ich bin immer noch so albern wie früher und
wobei, ich glaube, dich kriegt man auch nicht, was soll ich sagen? Also ich glaube, dich kriegt man überhaupt nicht gebändigt. Also wirklich, ich glaube, das ist so gekauft wie gesehen und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du irgendwie so sagst, ja, da reiße ich mich jetzt ein bisschen zusammen oder da mache ich ein bisschen mehr so oder da versuche ich das. Nee. Machst du das?
Nee, ist schon so, ja. Also bei vielen Sachen ist es heute so, dass ich es mache. Das liegt aber auch an meiner Frau, die einfach darauf achtet, dass einige Sachen passieren, die früher nicht passiert sind.
Ja.
Zum Beispiel gesund leben. Ja. Kein Alkohol oder wenig, viel Wasser, jeden Morgen Chiasamen und Leinsamen, jeden Tag.
Mein Gott.
Ja, ich werde verwöhnt.
Das hängt immer so zwischen den Zähnen, die Leinsamen, gell?
Da muss man sich anschließend die Zähne putzen, das ist richtig. Ja. Das stimmt, sonst sieht das scheiße aus.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, guck dir doch die ganzen anderen an. Ich meine, letztendlich ist es ja so, du bist ein sehr reicher Mann im besten Alter, sage ich jetzt einfach mal, ja? Ich sag's einfach mal so. Jetzt red nicht dagegen. Lass es einfach so stehen. Dann hast du doch auch die einzige Aufgabe, die du hast in deinem Leben, ist dich jetzt um deinen Körper zu kümmern.
Ja, das tue ich ja auch. Das habe ich ja früher nie getan. Aber eigenartigerweise habe ich mir darüber auch gerne Gedanken gemacht. Also ich habe schon auf meinen Körper gehört. Das habe ich schon. Also ich hatte ja zwei ziemlich große OPs in meinem Leben und das habe ich gemerkt vorher. Da habe ich gemerkt, so jetzt stimmt nur wirklich was nicht. Aber alle anderen Sachen, wenn du mal irgendwie, was weiß ich, in Erkältung, ich habe Theater gespielt mit 41 Fieber. Ja. Das nimmt ja keiner ab, wenn du sagst, ich komme nicht, ich bin erkältet. So, wo andere Leute so sofort zu Hause bleiben, sich krank schreiben lassen 18 Wochen lang. Das habe ich nie gemacht. Das kannst du dir auch nicht leisten in dem Job. Aber es gibt wirklich Momente, wo ich denke, oh, jetzt jetzt musst du aber mal was ändern.
Aber jetzt sag bloß, du hast aufgehört zu rauchen.
Nee, das habe ich mal gemacht. Ich habe mal 6 Monate aufgehört, dann habe ich wieder angefangen. Dieses Laster werde ich in meinem Leben nicht mehr los. Das weiß ich. Das ist so. Und mein Arzt hat zu mir gesagt, lass es, rauch einfach weniger. Du schaffst es sowieso nicht. Aber Alkohol zum Beispiel ist bei mir überhaupt kein Thema. Überhaupt nicht.
Ja.
Also das war ja früher, du kennst ja unsere Branche, da sitzt man dann abends gerne mal in einem Hotelbar, nicht? Und ich
aber
bin auch früher.
Aber das war schon in meinen Zeiten, fing das an schon aufzuhören, weißt du?
Ja.
Ich glaube, da reden wir wirklich noch über das letzte Jahrtausend, sag ich mal,
richtig.
Oder Jahrhundert, wo noch richtig Gas gegeben wurde. Und ich krieg das jetzt, du siehst das doch auch, jeder fährt abends noch nach Hause. Ah,
natürlich.
Ich krieg noch den letzten Zug. Nee,
natürlich.
Lass mal für mich nur ein Wasser mit ein bisschen Zitronensaft und so.
Richtig.
Da hat sich total viel verändert. Der Hubertus erzählt mir immer früher, als der die NDR Talkshow moderiert hat, in den 90ern, da sind die dann alle noch zusammen ins Hotel und dann guckte man noch, wer geht mit wem noch aufs Zimmer und so, verstehst
natürlich,
du?
Das, natürlich.
Leider war das alles längst vorbei, als ich dazu kam und Dieter Nuhr getroffen habe, das erste
sei
Mal.
Froh.
Ja.
sei froh, dass du es nicht erlebt hast.
Das hätte mir gefallen.
Naja, da sind aber einige Leute auf der Strecke geblieben, nicht? Es gab ja die berühmte Todeszelle im Schweizerhof Hotel in Berlin, wo nach der Hitparade die Leute versackt sind und eingeschlafen sind morgens um 6 an der Bar und um 11 Uhr wieder aufgewacht sind in der gleichen Stelle. Das ist alles sehr lustig. Das kann man auch machen in jüngeren Jahren mal. Aber ich kenne auch einige Leute, die es wirklich übertrieben haben. Mhm. Und ich habe da auch ein paar Mal mitgemacht, aber ich gehörte nicht zu den Leuten, die ständig da waren. Sowas nicht. Ich meine, ich bin in meinem Leben auch schon manchmal vom Stuhl gefallen, aber schon lange nicht mehr.
Ja.
Schon lange dann.
Und man muss auch sagen, also wenn man jetzt Leute anguckt, sag ich mal, die so, also meine Vorbilder sind so die Freunde meiner Eltern und Großeltern und Schwiegereltern. Die sind, sag ich mal, alle so um die 85. Da ist keiner dabei, der säuft und raucht. Also da gibt's mal einen, der ab und zu eine Zigarette raucht und da ist keiner dabei, der übergewichtig ist, keiner säuft und keiner raucht. Und das muss ja irgendwie was sagen, aussagen.
Natürlich, natürlich. Meine Kinder sind da auch komplett anders. Also meine Tochter hat mal angefangen zu rauchen, habe ich gesagt, lass es, die hat sofort wieder aufgehört, Gott sei Dank.
Ja.
Mein Sohn raucht nicht, trinkt nicht, null, gar nichts.
Ja.
Und die haben auch keine Lust.
Hm.
Das ist okay. Ich meine, ich bin froh, dass ich die Zeit erstens miterlebt habe und zweitens überlebt habe.
Ja. Sind denn deine Kinder, ich finde das Tollste ja an Kindern, wenn man plötzlich merkt, die können Sachen, die man selber nicht kann. Also, oder die machen Sachen, die man selber nicht gemacht hat, weil sie das aus sich selbst heraus plötzlich machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, da haben meine Kinder noch ein bisschen Nachholbedarf. Das Einzige, was sie machen, sie unterhalten sich mit mir und ich verstehe kein Wort.
Weil sie eine Sprache sprechen, die zu jugendlich ist.
Exakt.
Ja.
Wenn mein Sohn mit mir redet, sage ich, bitte nochmal, bitte.
Ja, ich weiß.
Ja, aber ist so, das ist so. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es gut.
Ja, okay.
Ist doch schön.
Du warst die Couch-Potato bei Masked Singer und ich dachte mir, eine Couch-Potato ist nichts, was ich weiter von dir entfernt sehe. Also ich bringe dich mit allem in Verbindung. Mit einer schmalen Möhre, mit einem Lauch, mit einem Spargel, mit einem tanzenden Spargel, aber nicht mit einer Couch-Potato.
Doch.
Oder steckt doch ein bisschen Couch-Potato in dir?
100%. 100%. Also ich meine, du kennst mich ja nur, wenn du mich irgendwo siehst oder irgendwo, wenn wir uns irgendwo treffen oder wenn ich irgendwas mache. Du kennst mich ja nicht, wenn ich zu Hause bin. Und da bin ich absolut. Ich sitze auf dem Sofa und bewege mich nicht von der Stelle.
Würdest du sagen, weil du hast ja auch das absolute Recht dazu mit in deinem Alter, sag ich mal, und du hast ja auch noch, sag ich mal, du bist ja eine andere
vielen Dank.
Generation.
Vielen Dank, Frau Schöneberger. Vielen Dank, dass Sie meine 105 Jahre nicht erwähnt haben.
Würdest du sagen, dass du auch manchmal, sag ich mal, deine Funktion als Ernährer der Familie und Ding insoweit ausgenutzt hast, dass du einfach gesagt hast, Kinders, ich muss mich jetzt mal erholen, mein Job ist so stressig, ich brauche den Mittagsschlaf. Obwohl du wusstest tief drin, dass du ihn vielleicht doch nicht gebraucht hättest, weil so anstrengend ist der Job nämlich gar nicht gewesen.
Nein, das habe ich noch nie gesagt. Ich muss dazu aber sagen, dass meine Kinder und vor allen Dingen meine Frau das schon so sehen, wie es ist. Nämlich, ich war in den letzten 2,5 Jahren bedingt durch Corona, wo wir nichts machen konnten, nur unterwegs. Ich war 2,5 Jahre nur unterwegs. Ich hatte eine Theatertournee nach der anderen. Wir waren im letzten Jahr genau knapp 28 Tage zu Hause.
Oh Gott, wie schrecklich.
So, und wenn du nur unterwegs bist und jeden Tag 300 Kilometer fährst und in Hotel lebst, dann brauchst du irgendwann mal deine Ruhe. Dann sagst du irgendwann mal so, es reicht jetzt. Und in dem Punkt war ich jetzt vor kurzem. Ich habe jetzt bis vor ein paar Tagen habe ich noch gespielt, noch Theater gespielt und jetzt ist erstmal Feierabend. Weil das ist dann, also das geht dann wirklich an die Substanz. Es ist nicht das Theaterspielen abends. Das ist es nicht. Das macht Spaß.
Es ist das Reisen.
Ja, der diese Koffer. Rumreiserei. Ja,
der Koffer.
Ja, und dann, dann bist du mit deiner Frau unterwegs und lebst in einem Zimmer und dann bin ich abends todmüde um 10:30 und sie ist putzmunter.
Klar.
Kannst aber nicht mehr runtergehen an die Bar, weil du sitzt in irgendeinem Kaff und die Bar hat
welche
zu, wenn es überhaupt, überhaupt eine Bar gibt.
Es gibt auch übrigens in großen Käffern inzwischen kaum noch eine Bar. Du kannst hier unten was aus dem Kühlschrank nehmen,
genau,
aber da ist
genau.
nicht mehr der nette Typ, der so shaked und dem du dein Leben erzählen kannst und der so lustige Fragen stellt. Nee.
Richtig, ja. Es gibt auch Hotels, die sind abgeschlossen, wenn du kommst. Das habe ich erlebt. Ich sag dir nicht, sag jetzt nicht, in welcher Stadt.
Natürlich, da musst du erstmal klingeln und dann kommt so ein ganz schlecht gelaunter Typ, der sich gerade hingelegt hatte. Oh,
richtig.
Was ist denn jetzt?
Ja, und dann haben wir den gefragt, sagen Sie mal, warum schließen Sie denn ab? Daraufhin hat der gesagt, was meinen Sie, was hier alles geklaut wird?
Ja, das stimmt.
Ja,
und man kann ja auch
niemanden
mehr mit aufs Zimmer nehmen, weil überall muss man die Liftkarte irgendwie die Zimmerkarte im Lift irgendwie anhalten. Also es geht gar nichts mehr irgendwie.
Das ist richtig, ja. Ja, na gut, das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Also das ist jetzt nicht so mein Thema.
Ja, meins auch nicht, aber ich höre das immer von anderen Leuten.
Man hört es immer.
Und dann ist das, dann tut mir das so leid. So
ja,
leid.
Mir auch immer. Ja, furchtbar.
Furchtbar.
Was die alles mitmachen, ist grauenhaft.
Also früher war, manches war früher schon besser. Also,
ja, das stimmt, ja.
Wenn wir jetzt mal über ganz früher reden, ich weiß nicht, wie weit deine Erinnerung reicht. Hast du Privatvorführungen vor deinen Eltern gemacht, weil du einfach ein großes Bedürfnis nach Show und zeigen hattest?
Nein, nie. Nein. Nein.
Aber an wem hast du das denn alles ausgelassen, was in dir steckt?
An irgendwelchen Zuschauern.
Ja, eben, aber wo hast du die gefunden? Da waren ja die Eltern immer erste Wahl, fand ich.
Nee, ich habe das nie gemacht. Also ich hatte bis zu meinem 20. Lebensjahr überhaupt keinen Schimmer, was ich machen wollte. Also mein Vater wollte, dass ich Jura studiere, das habe ich abgelehnt. Dann habe ich mir angefangen Kunst in Berlin, das war dann auch nicht so mein Ding. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich durch einen Zufall, bin ich dann zur Schauspielerei gekommen, weil eine ehemalige Klassenkameradin, die ich auf der Straße getroffen habe, die war auf der Max-Reinhardt-Schule in Berlin und sagte, werd doch Schauspieler. Ich sage, wie, warum denn, wie jetzt? Sagt sie, ja, versuch's doch mal. Und dann hat sie mir die Adresse gegeben von Else Bongers, einer berühmten Lehrerin in Berlin. Und da bin ich dann hingegangen. Und dann kam mir erstmal Frau Knef entgegen und Herr Buchholz. Und dann habe ich gedacht, Und die hat mich dann tatsächlich genommen, eigenartigerweise. Und da war ich dann 3 Jahre. Und so, dann ist das gereift. Da habe ich gesagt, ach, das macht aber Spaß, das mache ich jetzt mal. Ja, aber vorher hatte ich keine Ahnung. Mhm.
Also Hilde Knef und Ding, aber das heißt, du hast schon irgendeine gewisse Faszination gehabt für das ganze Thema? Oder
Ja, das kam dann erst, als ich da war. Mhm. Nicht? Das ging dann erst los, als ich auf der Schule war. Da hat dann, als ich gemerkt habe, dass meine Lehrerin, die Frau Bongers, dann wirklich an mir festhielt, weil sie der Meinung war, ich könnte das, da habe ich gedacht, na gut, wenn die das sagt, dann ist vielleicht was Wahres dran. Und dann habe ich das einfach gemacht.
War denn früher, also oder innerhalb deiner Familie, das Thema, der Junge wird jetzt Schauspieler, gleichbedeutend mit der Junge handelt mit Waffen und Ding? Oder haben sie das gefasst aufgenommen?
Naja, also als ich auf die Schauspielschule ging, war ja mein Vater schon nicht mehr am Leben. Der starb ja kurz davor. Das war, und meine Mutter hat sich gefreut, dass ich überhaupt mal jetzt mal was mache.
Endlich. Aber warst du ein bisschen Durchhänger?
Nee. Also Durchhänger nicht. Also ich war schon vorbelastet. Ich habe mit 4 Jahren habe ich angefangen Klavierunterricht zu nehmen und hatte dann ziemlich lange Klavierunterricht und wollte auch Dirigent werden. Und also ich hatte schon eine Ader in die Richtung, dass das bei einer Schauspielerei nebenbei auch noch endet. Das wusste ich zu der Zeit nicht. Ich hatte wirklich vor, aufs Konservatorium zu gehen und Dirigent zu werden.
Lauter mein Gott, stell dir mal vor, die Haare dafür hättest du ja gehabt, weil also ich bin ja sehr mit klassischer Musik aufgewachsen und auch heute noch sehr, sage ich mal, vertraut. Und da ist, also Dirigenten zeichnen sich durch eins aus, glaube ich. Ich glaube, die führen alle ein sehr gutes Leben, wild auch. Und die haben immer gute Haare, weißt du, und die auch gute fliegen Haare. Und so. Und du hast ja immer noch auch gute Haare. Also die Frisur hättest du schon mal gehabt.
Schwitzen auch sehr stark.
Ja, du schwitzt doch auch so schlimm.
Ich schwitze überhaupt nicht, nein.
Ach, du schwitzt nicht. Ach so, okay.
Gar nicht. Nein, ich schwitze nicht. Wenn wir abends auf der Bühne stehen, die anderen, die kommen immer alle um. Und ich friere. Also mir ist immer kalt.
Ja, kein Wunder, ist ja auch nichts dran an dir. Aber ich schwitze richtig, übrigens auch nicht, obwohl an mir was dran ist. Und ich bin der Traum jedes Visagisten, weil ich mache überhaupt keine Arbeit.
Siehst du?
Also nicht beim Pudern, beim Schminken schon, aber dann beim Abpudern hat man mit mir so gut wie gar nichts zu tun.
Na schön.
Okay, also das heißt, du hast den seriösen Weg, weil Max Reinhardt ist ja die sozusagen, also mehr geht nicht. Das ist das Tollste, was man hingehen kann.
Ja, aber da war ich
kann.
Ja nicht. Da
Ach
war
so.
Ich ja nicht.
Ach so,
nee,
ja.
Nee, da war ich ja nicht. Nee, da sollte ich. Nein, die Simone damals hat zu mir gesagt, geh nicht auf die Max Reinhardt. Da bin ich, geh mal lieber zur Bongers, da hätte ich auch hingehen sollen. So, und ich kannte ja weder Max Reinhardt noch Bongers. Also ich kannte nichts und bin dann einfach hingegangen. Und ich weiß noch, wie das war. Ich kam da hin, ich habe dann die Simone gefragt, was mache ich denn da, um da hinzukommen?
Ja, klar.
Naja, sagt sie, du musst einen Monolog auswendig lernen und den machst du dann. Aha. Und dann hat sie mir gesagt, hol dir mal Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Da ist ein Monolog drin von einem Dichter, der heißt Rattengift. Der hat einen Monolog über 2,5 Seiten, den lernst du auswendig. Und dann habe ich mir das Reklamheft gekauft von diesem Theaterstück und habe diesen Monolog auswendig gelernt, habe aber versäumt, das Stück zu lesen. Weil ich dachte, der Monolog reicht ja.
Konntest du es nicht ganz in den Zusammenhang einbetten?
Es war noch schlimmer. Ich bin dann zur Bongers gegangen und habe dann da diesen Monolog auf der Bühne. Du musst dir vorstellen, die hatte ein Haus in Dahlem in Berlin und im Keller hatte die ein richtiges kleines Theater mit Bühne und Licht. Und als ich da hinkam, saßen da noch so 13, 14 Schülerinnen und Schüler im Zuschauerraum.
Oh Gott, wie schrecklich.
Und die Bongers saß in der ersten Reihe und neben ihr saß ihr Hund. Das war ein Basset und der hieß Baji. Und die Bongers rauchte eine Zigarette in einer langen Zigarettenspitze, wie das damals so üblich war. Und ich stand oben und machte diesen Monolog. Und der Monolog ging darum, dass dieser Dichter ein Sonett schreiben möchte, ihm aber nichts einfällt.
Ja.
Und er rennt im Zimmer hin und her und überlegt. Das dauert also 2,5 Seiten. Und zum Schluss kommt er auf die Idee, dass er über das, dass ihm nichts einfällt, ein Sonett schreibt.
Ja.
So, das ist der Monolog. Und ich habe den mit 20 Jahren so gemacht, wie ich ihn mir vorstellte, nämlich lustig. Mhm. Und als ich fertig war, war Totenstille. Wirklich. Also einige von den anderen Schülern waren schon nicht mehr anwesend. Die waren unten, die sind schon unterm Stuhl gefallen.
Ja.
Und dann war eine Pause, die mir heute vorkommt, wie ungefähr gefühlte 2 Stunden. In Wirklichkeit waren es wahrscheinlich nur 30 Sekunden.
Ja.
Und dann guckte mich die Bongers an und sagte den Satz zu mir, den ich nie in meinem Leben vergesse. Du bleibst, du wirst Komiker.
Ja.
Weil dieser Rattengift war ein älterer, verzweifelter Herr. Und ich war ein 20-jähriger Vollidiot. Ja, so fing das Ganze an. Ja, ja.
Aber dann ist ja auch, weißt du, ich habe mir deine CDs vorhin nochmal, auch die Cover deiner CDs, hier Erna, hol dein Strumpfband ab oder wie heißt das hier, Ding oder Ding?
Ja, Elvira.
Elvira, hol dein Strumpfband ab. Das war ja dann sofort, also du warst saucool, genauso wie man sein musste. Du sahst ja auch genauso aus, wie man aussehen musste in dieser Zeit. Aber gleichzeitig war immer alles eigentlich, du konntest ja kein ernstes Liebeslied singen.
Nein, das kann ich heute noch nicht.
Ich auch nicht.
Und wenn man den Text, ich meine, allein die Zeile, Elvira, hol dein Strumpfband ab, ich schlaf nicht mehr mit dir und nimm auch deine Mutter mit, was soll die denn bei mir? Das hat damals keiner verstanden.
Das sollte man alles nochmal rausbringen. Das ist ja so wahnsinnig lustig.
Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber ja, nee, das lasse ich mal lieber bei
ihm. Och, ist das lustig. Okay. Nein, aber das ist, ich glaube, dass das wahnsinnig viel Mut gekostet hat, weil du, ich meine, man wollte doch auf jeden Fall cool sein. Und ich weiß nicht, ob dann diese Art von Humor damals schon so cool war. Du hättest ja auch so Peace, Love and Happiness Sachen machen können mit der Gitarre und so, weißt du?
Ja, ne, hat doch keiner verstanden damals. Also das war diese LP, die wir damals gemacht haben in den 70er Jahren, das war ein bisschen, die Leute haben alle gedacht, ich meine das ernst. Aber na gut, das war halt ein bisschen an der Zeit vorbei. Aber ich hatte Spaß. Das Schöne, Barbara, war damals, ich musste davon nicht leben. Ich hatte meinen Job, ich war im Theater, ich bekam jeden Monat mein Geld, das zwar nicht reichte, aber die Musik war für mich immer ein Hobby, bis heute. Ich musste nie davon leben.
Ja.
Das ist gut.
Ja, das hat mir damals der Typ, der mit mir meine erste Platte gemacht hat, sehr übel genommen, dass ich ihm gesagt habe, weißt du, für mich ist das nur eins der vielen Standbeine. Und so,
ja.
der war natürlich sehr engagiert bei der Sache, ja.
Ja.
Und so, und ich habe dann gesagt, aber wir müssen nichts verkaufen. Es ist einfach nur ein großer Spaß, so, ja.
Ja.
Und
ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich eine super Herangehensweise. Ich glaube, ich kriege jedes Jahr, weil das WDR aus Versehen manchmal meine Platte auf den Plattenteller da rutscht, ich kriege manchmal 6,36 € Abrechnung von meinen GEMA-Gebühren.
Ja, ja.
Und da sagt dann meine Agentur immer, wir haben hier nicht unsere Prozente abgezogen, weil die Zahl wäre sonst so klein geworden. Das kann unsere Excel-Tabelle nicht verwerten.
Ja, aber das ist doch lustig. Ich meine, man muss sich mal nur umschauen. Ich kenne so viele hervorragende, wunderbare, großartige Musikerinnen und Musiker. Ich kenne so viele tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, von denen du nie was hörst.
Mhm. Ja.
Du brauchst halt ein gewisses Glück dazu. Du musst zum richtigen Moment am richtigen Ort sein. Und das ist, in dem Job ist das wirklich, wirklich ein Problem. Das ist, also wenn meine Kinder zu mir sagen würden, ich wäre jetzt Musiker oder ich wäre Schauspieler, würde ich sagen, ja, viel Vergnügen.
Ja.
Zeiten haben sich heute sowieso geändert. Also ich will jetzt um Gottes Willen nicht klagen, aber wenn ich mir manche Sachen angucke, wo ich denke, na ja, also das hat mit Schauspielerei jetzt nicht mehr so viel zu tun.
Mhm.
Das liegt aber auch daran, dass die Jungs und Mädels von den Sendern einfach unter Zeitdruck stehen. Die müssen ja 80 Folgen am Tag abdrehen.
Ja, ich weiß.
Da bleibt dann keine Zeit mehr zum Proben. Ne?
Mhm.
Ist so. Und da kann man sich dann auch leider auch nicht weiterentwickeln. Das ist das Problem.
Ja, wobei ich muss sagen, schlechte Schauspieler gab es auch schon früher. Also ich habe mir gestern habe ich einen Ausschnitt gesehen aus ein Schloss am Wörthersee. Ja,
ja. Ja.
Da sah ich Jochen Busse über ein Tor klettern und wegrennen. Da musste er, weil der jetzt 87 ist, das muss 27 oder 30 Jahre alt gewesen sein.
Ja.
Da waren Dialoge drin. Ich bin dran geblieben, weil das war richtig, mir haben sich die Haare aufgestellt und ich dachte mir, mein Gott, was damals so durchgewunken wurde in den 80ern. Frauen waren immer völlig geschminkt und redeten auch die ganze Zeit immer so. Es war alles so affektiert. Und so, also fürchterlich.
Ja, dazu sagen, das lag dann nicht an den Schauspielern, weil die schlecht waren, sondern das lag einfach daran, dass die Drehbücher einfach so waren.
Ja, ja.
Und die Leute, die da mitgespielt haben, und Herr Busse, mit dem ich lange auf der Bühne stand, ist nun wirklich kein schlechter Schauspieler, die haben das einfach gemacht wegegen der Kohle.
Na,
da gab's richtig Geld.
Ja.
So, und das muss man ja akzeptieren. Ne?
Ja.
Das
ist, kannst du eigentlich gut mit Geld umgehen?
Nein. Jetzt ja, früher nicht.
Okay, wann hast du damit war es noch rechtzeitig, dass du die Kurve gekriegt hast? Oder würdest du sagen, ach, hätte ich mich doch schon mal 20 Jahre vorher interessiert für das Thema?
Also, dass ich nicht gut mit Geld umgehen kann, ist ja ganz einfach zu beweisen. Ich bin zum 5. Mal verheiratet, das reicht, die Antwort. Also, wenn ich gut mit Geld umgehen könnte oder hätte umgehen können, hätte ich nicht so oft geheiratet.
Gar nicht geheiratet.
Das ist sehr teuer im Laufe des Lebens. Ja.
Ich weiß.
Also jetzt nicht die Heirat, aber das hinterher dann, die Scheidung.
Ich weiß. Ja. Immer die Hälfte wieder so vom Ganzen immer die Hälfte. Da kann man unheimlich gut Bruchrechnung lernen. Was ist ein Halb, was ist ein Viertel, was ist ein Achtel, was ist ein Sechzehntel?
Richtig.
Ja, und der Hugo, der hat jetzt noch ein 32. zur Verfügung von dem, was ursprünglich da war.
Ja, aber man soll sich nicht beklagen. Das tue ich auch nicht. Das war alles, war eine schöne Zeit und alles gut.
Absolut. Alles gut. Ich möchte mit dir ein Spiel spielen. Die Redaktion hat recherchiert. Achtung.
Ach du liebe Güte.
Ja, ja, ganz genau. Du hast die richtige Befürchtung. Ja. Lieber Hugo, liebe Barbara, wir haben gelesen, dass Hugo sich vorstellen könnte, nochmal nach Spanien zu ziehen. Wir würden das gerne mit ihm durchplanen und deswegen spielt ihr Rom oder Barcelona, Hauptsache Spanien. Wir haben eine Liste mit Fragen vorbereitet. Bitte geht diese Liste gemeinsam durch und dann steht dem Auswandern nichts mehr im Wege. Muchos pasos, die Spanisch temperamentvolle Redaktion. Also, okay, wir nehmen mal an, du ziehst dann noch mal in deine Leben nach Spanien. Wo steht dein Haus? Also, wo kaufst du oder wo mietest du?
Also ich habe ja mal in Spanien gelebt, 5 Jahre, und da würde ich auch wieder hingehen und da fahren wir auch jedes Jahr in Urlaub hin. Das ist ein Ort, der heißt Moraira.
Und wo ist das?
In Spanien.
Ich werd verrückt. Ist das aber nicht auf Ibiza?
Nein, in Spanien.
Okay.
Auf dem Festland.
Er liebt die Anonymität, der Herr Balder. Da frage ich doch gar nicht weiter nach. Aber wir werden das googeln. Wir finden das sowieso raus. Wir warten auf dich, wenn du das nächste Mal da ankommst. Was nimmst du mit?
Meine Frau.
Okay. Gibt's sonst noch irgendwas außer einer Stange Zigaretten?
Nein.
Was du gerne bei dir hast, um dich hast, was du brauchst?
Piano.
Okay. Hast du ein richtiges Klavier oder hast du manchmal so ein Piano dabei?
Ich habe mehrere. Ich habe zu Hause zwar auch ein E-Piano, aber das ist ein etwas größeres Yamaha-Teil, was auch wie ein Piano spielt.
Und das wirst du mitnehmen oder hast du auch ein Reisepiano?
Ja, ich habe auch noch ein Reisepiano.
Ist das toll, der Hugo reist mit einem Piano unterm Arm. Und dann, worauf muss man sich einstellen, wenn du dann mit dem Piano anrückst? Sitzt du den ganzen Tag und spielst Sachen, die du schon kannst, oder komponierst du Neues?
Beides. Aber es kommt immer, das ist bei mir immer eine Lustfrage. Das ist erstens eine Lustfrage und zweitens ist es für mich ein absolutes Beruhigungsmittel, mich ans Piano zu setzen. Ich habe dann meistens Kopfhörer auf, damit ich andere Leute da nicht nerve.
Nein, aber das nervt doch nicht. Es gibt doch nichts Schöneres. Also du kannst es ja vor allem.
Ja, nur wenn du selber versuchst, irgendwelche Sachen zu erfinden, ist es schon nervend für andere.
Ja.
Dann reicht das, wenn ich das selber im Kopf habe.
Wer würde dich da musikalisch am ehesten beeinflussen? Also gibt es Einflüsse, wo du sagst, die versuchst du irgendwie einzubringen in deine Kompositionen?
Nee, da gibt's keine Einflüsse.
Also,
da gibt's nicht.
Ist es Simon & Garfunkel? Ist es Lenny Kravitz?
Nein.
Ist es DJ Bobo? Was?
Nein. Also der Einzige, der mich vielleicht beeinflussen könnte, wäre Chopin. Das wäre der Einzige, weil der ist für mich einfach der wahnsinnigste Mensch, den ich musikalisch am Klavier kenne. Da gibt's bestimmt noch andere, die auch so sind, aber Chopin ist für mich einfach.
Ja. Okay, das ist ja toll, Chopin. Aber deine Kompositionen sind ja nicht klassisch, oder?
Nein, aber du kannst von diesem Mann wahnsinnig viel lernen, was Harmonien angeht, was Fingerfertigkeit angeht, was die Zusammensetzung von Akkorden angeht. Das ist schon genial, was der Mann gemacht hat.
Also ich habe ja sehr lange Klavier gespielt und meine Liebe gehört natürlich allen möglichen Klavierkonzerten. Da habe ich mir Chopin erstes Klavierkonzert gekauft als Partitur und da dachte ich mir, also den langsamen Satz, das kann ja nicht so schwer sein. Dachte ich mir, das kriege ich hin. Noch nicht mal bis in den zweiten Takt habe ich es geschafft. Also obenrum hätte ich es hingekriegt. Aber wie immer, untenrum ist es so.
Untenrum, bei mir auch so. Untenrum ist immer
die linke Hand, sag ich mal. Da war ein Akkord gefragt, schon im ersten Tag, wo ich mir dachte, ich bin raus, Freunde.
Ja, das geht mir auch so. Ja. Ich spiele den auch gar nicht. Also ich habe auch nie so richtig versucht, weil das ist, also da musst du wirklich nichts weiter machen als 24 Stunden üben.
Aber das wäre doch was gewesen für dich. Wirklich ein richtiger, also wenn du zum Konservatorium wolltest, nicht nur dirigieren, sondern auch, stell dir mal vor, du wärst ein richtiger Pianist geworden. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann würde ich gerne einmal in Rachmaninow drittes Klavierkonzert spielen können.
Ich auch. Ja gut, hätte ich dann gemacht, ja. Hätte ich auch gemacht.
Jetzt bist du bei Sat.1, doch auch toll.
Nee, ich bin bei RTL 2.
Ah, meine ich ja, genau. Was, bei RTL 2? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Doch, ich bin ja von Sat.1 weg, weil ich habe ja da gekündigt. Genial daneben wird überall gemacht. Das ist völlig wurscht.
So eine Sendung hatte ich auch mal. Ich glaube, ich bin viermal mit dem Sender umgezogen damals mit Blondes Gift. Ich konnte es zum Schluss nicht mehr sagen. Wo laufen Sie eigentlich? Oh, Moment, da muss ich googeln.
Ja, die Leute fragen mich auch immer. Sag ich, warten Sie mal, gucken Sie mal, ich muss, guck gleich mal nach. Weiß. Ja.
Aber wann egal, läufst du denn immer bei RTL 2?
Wir haben jetzt gerade wieder 12 Folgen hinter uns und jetzt zeichnen wir im Oktober die nächsten 12 Folgen
auf. Ist das schön.
Wann die jetzt laufen, das weiß ich nicht genau, wann die das jetzt ausstrahlen werden, keine Ahnung. Aber es ist auch egal, also den Leuten, die genial daneben gucken, und zwar schon seit gefühlten 150.000 Jahren, denen ist das völlig wurscht, wo das läuft.
Soll ich dir mal was sagen? Ich habe vorhin reingeguckt, ich habe gegoogelt und habe es mir angeschaut. Ich möchte nochmal kommen. Darf ich nochmal kommen?
Aber selbstredend. Bei YouTube gibt es wunderschöne Sachen mit dir und Pastewka. Wo man einfach, das Schöne in der Sendung ist, es gibt manchmal Momente, wo 10 Minuten nur gebrüllt wird vor Lachen und nichts weiter passiert.
Ich weiß. Also, und es ist ja auch, muss ich ehrlich sagen, wenn wir bei Genial daneben waren, was die lustigste Zeit war, weil es war ja eine regelmäßige Verabredung, wir haben es ja ich sehe es immer noch so, wir haben es ja vor allem für uns gemacht, weißt du? Also
richtig.
War, auch dass es dann noch Zuschauer schauen, nett, nice to have. Aber es ist nicht entscheidend gewesen, sondern entscheidend war, dass wir Spaß hatten. Und den hatten wir.
Ja, es wurde ja auch nichts geprobt. Man hat gegessen und das war's. Und mehr war nicht.
Nee,
das ist ja das Schöne an der Sendung. Nicht, da gibt's ja auch keine Probe. Ich meine, du kennst ja andere Sendungen, wenn abends um 20 Uhr aufgezeichnet wird, muss man um 11 Uhr vormittags da sein. Das ist ja so. Und dann sitzt man da rum.
Da machst du ja teilweise eine gesamte, also wenn ich jetzt keine Ahnung, den deutschen Vorentscheid oder irgendwie so, da hast du am gleichen Tag Generalprobe, 3 Stunden lang, dann schminken und dann nochmal 3 Stunden Show. Da hast du schon am Anfang der Show hast das Gefühl, du bist durch einen Fleischwolf gedreht.
Richtig, ja. Und das möchte ich nicht. Sowas werde ich auch nie wieder machen in meinem Leben.
Ach, hast du es gut. Ich muss da ab und zu noch ran. So, Stichwort Pflege.
Ja.
Nimmst du Personal mit? Wir sind noch in Spanien. Stichwort Pflege. Nimmst du Personal mit oder suchst du vor Ort?
Für was jetzt?
Für dich.
Ach so, jemand, der mich pflegt, meinst du? Nee, ich habe ja meine Frau dabei.
Ja.
Ich brauche kein Personal. Elena ist dabei und die pflegt mich. Meine Frau ist 57.
Oh, das ist ja fast noch ein Kind, sag mal.
Ja, als Baby.
Ja. Wie stellst du dich den neuen Nachbarn vor? Was erzählst du, was du beruflich machst?
Das ist mir völlig egal. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja gar nicht, wer da neben mir wohnt. Es gibt dort viele Holländer, viele Belgier, viele Deutsche, viele Engländer. Man trifft sich, man muss sich da auch nicht vorstellen. Also da trifft man sich irgendwo und dann trinkt man zusammen Tabitha und dann ist die Sache in Ordnung. Also das ist, ist da ganz, ganz easy. Weil es ist da warm und schön und redet man auch nicht so viel.
Dann frierst du auch mal nicht, gell?
Nein, in Spanien friere ich nicht, nein.
Das ist schön. Da möchte ich auch mal hin. Ich war wirklich ganz lange nicht mehr. Ich fahre ja immer nur nach Schweden. Und
schön.
Ich kenne das nicht, dass man an einem Strand ist und abends in so einem Paillettenponcho mit offenen Schuhen irgendwo durch den Sand läuft.
Ich weiß jetzt nicht, wo du warst mit Paillettenponcho. Keine Ahnung. Ich möchte da auch nicht nachfragen jetzt.
Dabei kannst du gut Paillettenponchos tragen. Du hast gute Beine.
als Paillettenponcho. Nee, ist gleich, werden wir das mal merken. Nächstes Mal kaufe ich mir einen und dann lasse ich mich fotografieren und dann schicke ich dir das Foto.
Ist es so, dass da, wo du hinfährst, sind ja auch keine Fotografen, nehme ich an, gell? Weil bei mir ist ja auch nie ein Fotograf. Nein. Und ich frage mich häufig bei unseren Kollegen, wenn die so aus dem Wasser kommen, da stehen ja dann immer Fotografen bereit. Und ich frage mich, wie kann das sein?
Das liegt daran, dass sie die anrufen.
Ja, ich weiß.
Ganz einfach.
Ich weiß. Da sind wir einfach noch nicht professionell genug.
Hugo. Ja, wir sind jetzt gerade hier auf Malle. Könnt ihr mal hier kommen und mal Fotos machen? Dann
ich komme gleich Zeitung. Aus dem Wasser. Das wäre genau, schön, ja. Wenn jemand da wäre.
Ja, genau. Ja. Ja, ja.
So,
guck mal, Schatz, wie mich die Wellen küssen. Ja, und weiter draußen brechen sie deswegen.
Du, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, wenn du tot bist, möchtest du eingefroren werden. Nur, dass wir das aktualisieren. Ist das immer noch so?
Weiß ich nicht. Habe ich das gesagt?
Ja, hast du gesagt. Okay. Das ist mir aufgefallen nämlich.
Ja, na wahrscheinlich, weil ich immer friere. Das stört mich nicht so sehr. Na, ich weiß es nicht. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist mir völlig wurscht, was hinterher mit mir passiert.
Ja, mir auch.
Es interessiert mich wirklich dann überhaupt nicht mehr.
Mich übrigens auch nicht, aber ich habe letztens mal, das ist total interessant, du musst da mit Leuten drüber reden, jeder hat zu diesem Thema eine andere Meinung. Und da gibt es ganz viele, die sagen, ich will auf keinen Fall und ich will nicht verbrannt und ich will nicht im Sarg und ich will das und ich will... Also es gibt ja Leute, die haben schon die Lieder für ihre Beerdigung fertig seit mehreren Jahrzehnten.
Nee, mir ist das völlig wurscht. Vielleicht, aber was schön wäre, der Kurt Flato, ein Autor in den 60er, 70er Jahren, der viele Theaterstücke geschrieben hat, der hat ein Video gemacht und das wurde zu seiner Beerdigung gespielt. Das heißt, der hat sich selber von sich verabschiedet. Das fand ich schon komisch.
Und hast du das gesehen? War das lustig?
Ich habe Ausschnitte gesehen. Das war sehr lustig, ja. Das war sehr komisch. Aber mir ist das wurscht. Nicht mehr ist das. Es gibt ja diesen alten Spruch, wenn man tot ist, dann ist das ja für einen egal, weil man ja tot ist, aber für die anderen ist es nicht schön. Ne?
Ja.
Genauso ist es übrigens, wenn man doof ist.
Ja, ich weiß, nicht? Was du meinst. Ja. Man selber merkt es nicht, aber. du warst du gerade mit Aufguss auf Tour?
Ja.
Da geht es um Geld und Samenspenden. Kurze Frage:
Geht es um
deine Samen?
Nein.
Nein. Du fällst als Samenspender ganz durchs Raster.
Komplett, ich fall durchs Rost, durch den Rost, ja. Nein, darum meinen geht's nicht, nein.
Aber es geht um dein Geld. Nein. In dem Stück.
Ja, unter anderem, das ist ein monothematisches Stück von Heinersdorf. Es geht nur um das Wort Spende und dass der Witz ist, dass wir das Aufguss haben wir 2015, glaube ich, beerdigt nach 1000 Vorstellungen. Und jetzt haben wir es wieder aufgenommen, weil die Leute es sehen wollen. Jetzt haben wir es wieder überall gespielt auf Tour und es war immer voll. Wo ich denke, mein Gott, irgendwann ist ja nun mal gut.
Ja.
Und jetzt ist auch gut. Also ich habe jetzt das Theaterspielen mit der letzten Vorstellung, letzten Sonntag oder irgendwann war das jetzt, beendet. Also ich mache jetzt beim Theater erstmal Pause. Lange, lange Pause.
Ach, okay. Das ist ja interessant, aber wieso muss man so einen Schritt machen oder kann man nicht einfach nur sagen, wir spielen jetzt dieses Stück nicht mehr und dann kommt vielleicht nächstes Jahr ein anderes Stück, was du total gern spielen willst?
Naja, das Problem ist, ich mache das jetzt im Prinzip seit 17 Jahren spiele ich jetzt Theater. Und ich mache das ja immer mit Herrn Heinersdorf, dem gehört ja mehrere Theater, Düsseldorf, Köln, München, Essen, so. Mhm. Und der schreibt auch die Stücke. Und das war bis jetzt, war das alles immer wunderbar, immer alles immer prima. Nur wenn der jetzt ein neues Stück schreibt und ich da wieder mitspiele, dann weiß ich vorher schon, dass ich die nächsten 3 Jahre wieder ausgebucht bin. Weil ich muss es dann in Köln spielen, in Düsseldorf spielen, in Essen spielen, in München spielen, in Frankfurt spielen, in Dresden spielen, in Stuttgart spielen. Dann gibt's wieder eine Tournee und noch eine Tournee und noch eine Tournee. Und
du willst dich nicht in diese Situation bringen einfach.
Nein, ich möchte auch mal das Privatleben mal wieder genießen, was ich seit ewigen Zeiten nicht mehr habe.
Mhm. Ne? Ja, ich kann das total gut verstehen. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als unterwegs zu sein. Auch wenn Leute immer so sagen, wir gehen wieder auf Tour und so. Oh, ich habe da so ein Mitleid. Ja. Ich finde auf Tour sein so schrecklich.
Ja, wenn das mal ist, ist es ja in Ordnung. Aber ich gehe auf Tour, aber das ist eine andere Geschichte.
So, du machst eine Solo-Tour ab November und das Ganze heißt, erzählen Sie's. Warte.
Erzählt es bloß nicht weiter.
Erzählt es bloß nicht weiter.
Nicht weiter, ja.
Sitzt du jetzt schon zu Hause und schreibst per Hand lustige Sachen auf? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bereitest du dich vor auf so eine Tour?
Nein, ich schreibe noch nichts auf. Ich mache mir Gedanken und das mache ich zusammen mit einem Freund von mir, einem Autor, den ich seit Samstagnacht kenne, mit dem Matthias Tadis. Und der überlegt und ich überlege und dann treffen wir uns im September in Spanien und machen das Ding dann fertig.
Im September? Und im Oktober geht's schon los?
Im November.
Ja, okay, da hast du noch genug Zeit. Aber da musst du ja auch alles merken können.
Na natürlich, aber das Schöne an der Sache ist, wenn ich dann eine Solotour mache, die ich ja nicht alleine mache, die wird veranstaltet von einem Konzertbüro in Hamburg, von der Direktion Funke, den ich lange kenne, den Pascal und sein Vater auch noch lange kenne. Da kann man absprechen, da kann man sagen, gut, wir machen jetzt mal 10 Orte und dann machen wir mal wieder eine Pause.
Genau.
Und da sind auch nicht 500 Kilometer Fahrerei jeden Tag. Ja. So, das heißt, ich habe das Ganze selber in der Hand. Und man belatschert mich ja schon seit Jahren. Mensch, Balder, du musst alleine auf Tour gehen. Du hast so viel zu erzählen. Und jetzt habe ich gesagt, na gut, jetzt werde ich nächstes Jahr 75, jetzt mache ich das zu meinem 75. Jubiläum.
Schenkst du dir das selber?
Schenke ich mir selber diese Tour. Und wir fangen jetzt im November an. Wir sind in Stade, wir sind in Lübeck und wir sind in Hamburg. Das sind erstmal 3 Dinger vor etwas kleinerem Publikum, wo ich mal gucke, in welche Richtung das so geht. Und dann fangen wir dann im Frühjahr, geht's dann richtig los.
Und wenn du jetzt sagst, du hast so viel zu erzählen, wer komme ich auch vor?
Kann sein.
Nee, also ich meine, erzählst du über dein Beruf, ist es mehr das Berufsleben, ist es mehr dein Körper, ist es mehr dein Privatleben? Womit muss man rechnen?
Alles.
Ja.
Alles, was mir so einfällt und wo ich Leute... Das Wichtigste ist natürlich, dass man Leute erstens mal unterhält dabei. Mhm. Und das ist die Hauptaufgabe, die man hat. Und dann ist auch schön, wenn Leute auch ein bisschen was erfahren, ohne jemanden jetzt fertig zu machen oder zu diskriminieren oder in die Pfanne zu hauen. Das tue ich nicht, das habe ich nicht getan.
Das hast du auch wirklich nie getan.
Würde ich auch nie tun. Und wenn, muss das alles sehr sympathisch sein. Und vielleicht sage ich auch manchmal keinen Namen oder sehr oft keinen Namen.
Und dann weiß man trotzdem, um wen es geht.
Ja. Unter Umständen.
Nein, aber ich glaube, die Leute, über die man dann was sagen würde, die würden umgekehrt ja das total verstehen. Und das ist ja dann eine lustige Sache unter Kollegen. Also so finde ich, ist das
natürlich,
immer alles erlaubt.
Natürlich. Also schlimm wird's nicht, es wird nur unterhalten.
Das ist toll. Und nimmt man sich dann auch so Gäste mit und so? Weil manchmal neigt man ja dann dazu, ach, ich bin in Köln, da rufe ich doch mal die Hella an, ob die auch auf die Bühne kommt oder so.
Nee, das würde ich nicht tun. Ich glaube, ich mache das einfach ganz alleine 2 Stunden.
Ach, ist doch auch mal schön.
Ja.
Dann bist du mal 2 Stunden lang der Chef und keiner quatscht.
Bin ich mal 2 Stunden ganz alleine und keiner quatscht mir rein. Das ist alles wahr. Das Problem ist nur, ich muss mich ja während der Show 8-mal umziehen. Dann muss ich gucken, was ich da mache in der Zwischenzeit.
Ja, da musst du mir nicht. Das ist so lustig. Du hast dich in den letzten 30 Jahren nicht umgezogen. Hör doch auf, sowas zu erzählen.
Ja, aber das ist so. Ich war jetzt gerade bei Rod Stewart. Der hat sich auch 3-mal umgezogen.
Der Hubertus war auch bei Rod Stewart. Und er meint, es war so geil. Der hat gesagt, es war der Wahnsinn.
Weißt du, was das Schöne war? Ich habe viel gelernt an dem Abend. Also Rod Stewart, ich bin ein langer Fan. Ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen. Beim ersten Mal habe ich ihn gesehen, da war er noch mit Faces zusammen. Da war er ganz jung. Das war irgendwie Anfang der 70er Jahre in Berlin. Und jetzt habe ich ihn zum zweiten Mal gesehen. Jetzt ist er schon ein bisschen älter. Der Mann ist jetzt 79. Die Stimme ist natürlich jetzt, klar, mit 79 nicht so wie mit 23, das ist logisch, aber er kriegt das immer noch gut hin. Was ich nur so schön fand, ist, dass der sich selber ein bisschen auf den Arm nimmt.
Ja.
Und zwar jetzt nicht durchgehend, sondern einfach nur mal so nebenbei. Also er tanzt dann zu irgendeinem Titel, macht dann so Schritte und so. Und lässt das dann aber plötzlich weg und macht dann so ein kleines Schmerzgesicht. Aber nur so für zwei Sekunden.
Ja.
So, dass es man so gerade mal so mitkriegt. Das war also großartig. Und das Schöne ist bei dieser Show, wenn die dann fertig sind und die Zugabe beendet ist, dann geht der Vorhang wieder runter. Und die Leute klatschen immer noch und dann geht der Vorhang hoch und dann liegen alle komplett flach auf dem Fußboden.
Ist das lustig.
Das war leider sehr schön.
Ja.
Also da kann man viel lernen. Also ganz abgesehen davon, dass der Mann... Also also eine Truppe um sich herum hat, die so dermaßen professionell und gut ist. Das ist schon fabelhaft, wenn man das anguckt.
Genau, das habe ich auch gehört. Das will ich auch. Gehst du häufig auf große Konzerte? Weil ich mache das eigentlich nie, weil ich echt manchmal nicht so Bock habe, irgendwie mit 60.000 Leuten mich in so einem Stadion da rein zu drängeln und so. Aber bist du da noch ansprechbar für solche Sachen?
Ja, das stört mich alles nicht. Ne? Ich war mit meiner Tochter in London bei Justin Timberlake. Ich war, glaube ich, 8-mal bei McCartney. Ich war bei den Stones war ich in Stuttgart. Ich war bei Robbie Williams in Hamburg.
Das war auch toll, fand ich. Das habe ich auch gesehen.
Ja, ich war bei Eric Clapton und jetzt halt hier bei Rod Stewart und irgendwann kommt Bryan Adams, da gehe ich auch hin. Und ich bin ja, ich finde das ja, irgendwo ist es ja schön, wenn da so eine richtige Show stattfindet. Das finde ich ja. Ich meine, es gibt Sachen, wo ich denke, das ist ein bisschen übertrieben jetzt. Also da ist ja dann nur noch Licht und nur noch Getanze und dann hängen 6 Leute am Trapez. Und ich denke immer, bin ich jetzt im Zirkus oder bin ich jetzt auf einer Musikveranstaltung? Das ist alles okay, aber vielleicht bin ich da einer der wenigen. Ich war zum Beispiel ein großer Fan von Eric Clapton, den ich in Hamburg gesehen habe. Soll ich dir mal sagen, wie das abläuft bei Clapton? Mhm. Da gehst du rein in diese Arena, es ist voll. Mhm. Nicht, die Leute reden so ein bisschen, da geht das Licht aus, dann wird's dunkel. Es ist auch keine Musik, gar nicht. Dann siehst du Schatten irgendwie auf der Bühne. Dann geht auf der Bühne ein Licht an. Ja. Dann stehen die da. Mhm. Dann sagt Herr Clapton, Good evening. Spielt 2 Stunden, ohne dass irgendeiner tanzt oder irgendein Lichtwechsel stattfindet und sagt, thank you und geht.
Ja.
Das heißt, du hast 2 Stunden Musik pur. Mhm. Mhm. Nichts anderes. Das ist auch mal schön.
Ja.
Das ist auch mal hübsch.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm.
Obwohl es bei Rod Stewart auch sehr schön war, muss ich sagen. Das war also, ja.
Also, hing der Rod Stewart bei dir über dem Bett?
Nein.
Das wäre auch
bei mir hängt niemand,
weil der war ja, ist ja, also, nee. Aber wer, doch, nee, irgendeinen hast du doch angehimmelt, als du Jugendlicher warst. Wen hast
Beatles,
du verehrt?
Ja, ich bin ein absoluter Beatles-Fan, immer noch. Ja.
Mhm.
So hat sich ja meine Karriere auch verändert. Also ich wollte ja wirklich Dirigent werden.
Und dann kamen die Beatles.
Und dann kamen die Beatles. Und dann habe ich habe ja schon zu Hause immer vor dem Plattenspieler meines Bruders, habe ich ja dirigiert zu Elvis und so, verstehst du?
Und dann bist du schmerzhaft feststellen musstest, bei den Beatles gibt es gar keinen Dirigenten.
Nee, bis ich schmerzhaft feststellen musste, ich dirigiere gar nicht, ich mache den Rhythmus. Und da kam zufällig auch gerade Beatles und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich brauche ein Schlagzeug.
Ja!
Und dann hat die mir ein Schlagzeug gekauft und dann habe ich auch noch Schlagzeugunterricht genommen, 2 Jahre.
Ja.
Und dann wurde ich Schlagzeuger.
Ja, also da stimmt doch einfach alles. Am Ende ist doch alles nochmal gut gegangen, wenn die Beatles wüssten, was die mit dir gemacht haben.
Ach, hör auf.
Hast du jemals einen von denen kennengelernt und was redet man dann vor allem mit dir? Hast du mal so einen Riesenstar kennengelernt?
Ja, mit Phil Collins habe ich, den habe ich kennengelernt, als ich diese Casting-Show für Tarzan moderiert habe bei Sat.1.
Klingt nach einem Riesending.
Da wurden ja die Darsteller gesucht. Und
Phil Collins hat die Musik gemacht.
Genau, und da war er auch da und da haben wir uns kennengelernt und habe einen reizenden, sympathischen Mann kennengelernt, der leider mittlerweile sehr krank ist, wie ich weiß.
Ja.
Und der war, also das ist so erdig, wie der Mann ist. Und das war einfach großartig.
Ja, er hat geile Musik gemacht in den 80ern und 90ern. Boah.
Ja.
Also da habe ich viel zu erzählen, was zu dieser Musik alles passiert ist.
Mhm.
Hugo, ich sag's ungern, aber wir sind, also du hast es geschafft.
Ich hab's geschafft. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Alles Gute auch beruflich weiterhin
und so weiter.
Ja, wir werden dir eine Einladung zu Genial daneben schicken und dann schauen wir mal.
Ja, ich würde das Tollste überhaupt finden, wirklich nochmal da mit der alten Truppe zu sitzen, weil ich habe da gerade reingeschaut und habe mich richtig Heimweh gekriegt.
Ja. Also wir machen das.
Okay.
Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen.
Wir sehen uns bei Genial daneben.
Dann wünsche ich dir alles Gute und Barbara, es war mir eine Freude.
Mir auch, ciao.
Wiedersehen, ich leg mich jetzt wieder hin.
Was für ein super Typ. Und er hat es geschafft, die ganze Zeit über keine Zigarette zu rauchen.
Das ist erstmal was wir ihm hoch anrechnen müssen. Falls ihr Lust habt auf mehr Hugo Egon Balder, der war ja schon mal da, einfach nochmal zurückgehen in den Folgen
genau.
Und direkt weiterhören.
Super, ich freue mich, wenn ihr reinhört und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de